Guten Morgen, ich lese den Bibeltext als Grundlage für die heutige Predigt aus Psalm 148, 1 bis 14. Halleluja! Lobt den Herrn vom Himmel her, lobt ihn in den Höhen, lobt ihn all seine Engel, lobt ihn all seine Heerscharen, lobt ihn Sonne und Mond, lobt ihn all ihr leuchtenden Sterne, lobt ihn ihr Himmel der Himmel, ihr Wasser über dem Himmel. Loben sollen sie den Namen des Herrn, denn er gebot und sie waren erschaffen. Er stellte sie hin für immer und ewig. Ein Gesetz gab er und nie vergeht es. Lobt den Herrn und der Erde. Lobt den Herrn von der Erde her, ihr Ungeheuer des Meeres und alle Tiefen, Feuer und Hagel, Schnee und Nebel, du Sturmwind, der sein Wort vollzieht. Ihr Berge und all ihr Hügel, ihr Fruchtbäume und alle Zedern, ihr Tiere alle, wilde und zahme, ihr Kriechtiere und ihr gefiederten Vögel, ihr Könige und der Erde und alle Völker, ihr Fürsten und alle Richter der Erde, ihr jungen Männer und auch ihr jungen Frauen, ihr Alten mit den Jungen, loben sollen sie den Namen des Herrn, denn sein Name allein ist erhaben, seine Hoheit strahlt über Erde und Himmel. Er hat erhöht die Macht seines Volks zum Lob für all seine Frommen, für die Kinder Israels, das Volk, das ihm nahe ist. Halleluja.
Ja, wir beginnen heute eine neue Predigtserie zur Fastenzeit. Die 6 Wochen vor Ostern sind seit jeher eine Zeit, in der ChristInnen sich neu auf Gott ausrichten, innehalten und ihren Glauben vertiefen. Unter dem Titel Stille, die bewegt, wollen wir uns in diesem Jahr von Glaubensaktivistinnen, so haben wir es genannt, vergangener Jahrhunderte inspirieren lassen, von Menschen, die aus der Stille vor Gott Kraft geschöpft haben für ihr Handeln in der Welt. Menschen, die Kontemplation und Aktion verbunden haben. Ein Beispiel dafür sind die keltischen Christinnen und Christen des 5. Jahrhunderts. Für sie war die Schöpfung nicht einfach ein bloßer Hintergrund des Glaubens, sondern ein Ort der Gottesbegegnung. Sie glaubten daran, dass der Geist Gottes eine schöpferische und lebendige Kraft war, Kraft ist, die die Welt durchdringt. Die Natur war für sie kein Rohstofflager, sondern ein heiliger Raum, der auf Gott hinweist. Und ich glaube, dass wir von ihrer Sichtweise heute einiges neu lernen. Und ich empfehle euch sehr, den Abend zur keltischen Spiritualität diesen Donnerstagabend mit Gerold Vorländer, der viel zu diesem Thema geforscht hat und ein wirklich interessantes und inspirierendes Buch geschrieben hat über diese besondere christliche Bewegung im 5. Jahrhundert. Mit ihrer grundsätzlich positiven Sicht auf die Welt und die Menschen haben sie ihre Mitwelt positiv geprägt und mitgestaltet. Also große Empfehlung, an dem Abend überraschende und vielleicht auch neue Dinge für den eigenen Glauben zu entdecken und inspiriert zu werden. Der Psalm 148, den wir gehört haben, zeigt ein starkes Bild. Die gesamte Schöpfung als ein Chor, der Gott lobt. Wir Menschen als Teil der Schöpfung und nicht getrennt von der Schöpfung. Ich möchte 2 Gedanken daraus hervorheben. Erstens, wir sind Teil der Schöpfung, die Gott lobt. Zweitens, die Schöpfung ist ein Ort, wo wir Gott erleben. Erstens, wir sind ein Teil der Schöpfung, die Gott lobt. Was ist mit Schöpfung gemeint? Schöpfung in der Bibel meint alles, was durch Gott entstanden ist. Himmel und Erde, Tiere, Pflanzen, Menschen, Sterne, Meere, Berge, alles, was nicht von Menschen gemacht ist. Die Bibel beschreibt diese Wirklichkeit als eine Gemeinschaft. Alles steht in Beziehung zueinander und ist abhängig voneinander und gemeinsam abhängig von Gott als Schöpfer. Vielleicht denken jetzt einige hier an den Begriff Ökologie. Das ist die Wissenschaft der Lebensbedingungen und Wechselwirkungen der Lebewesen in ihrer belebten und unbelebten Umwelt. Das ist die Definition nach Uwe von meinem Mann. Er ist nämlich Ökologe. Ich habe ihn gefragt. Der Psalm 148 zeigt die Schöpfung als Gemeinschaft, die gemeinsam Gott anbetet. Eine Art Gottesökologie. Der Mensch soll als ein Mitglied, als ein Teil der gesamten Schöpfung mit einstimmen in diesen Lob an Gott. Und es werden hier über 30 Kategorien von Lebewesen und Elementen der Natur aufgezählt, die Gott anbeten sollen. Engel und Sterne, Hagel, Schnee und Nebel, Fruchtbäume, Vögel, Ungeheuer und Tiere, Herrscher, junge und alte Menschen. Das Wort alle kommt hier 8-mal vor. Alle sollen gemeinsam Gott anbeten. Die Begründung, weil Gott der Schöpfer aller Dinge ist. Dieses Bild ist wie ein kosmischer Chor oder Orchester, deren unterschiedliche Mitglieder jeweils ihren eigenen Teil, ihren eigenen Klang beitragen und sich gegenseitig ergänzen und brauchen. Und keine ist überflüssig. Der Mensch wird hier als letztes genannt. Im Schöpfungsbericht, ganz am Anfang der Bibel, ist es auch so, dass der Mensch als letztes genannt wird. Wie wäre es, das nicht als Steigerung oder als Höhepunkt zu verstehen, dass der Mensch als letztes genannt wird, sondern eher als Erinnerung? Auch ihr Menschen sollt einstimmen. Denn wir Menschen sind oft diejenigen, die sich dem Lob verweigern würden. Der Psalm drückt dann die Hoffnung aus, dass eines Tages alle Gott erkennen und ehren. Dieses Bild von den singenden Bäumen und Tieren kommt uns vielleicht seltsam vor, wie so aus einem Disney-Zeichentrickfilm oder so. Dieser Psalm hier ist eine Metapher, er spricht in Bildern. Und was diese Metapher hier ausdrücken will: ein Baum lobt Gott, indem er Baum ist, indem er einfach wächst, Früchte trägt, Schatten spendet. Allein, dass der Baum existiert, weist auf den Schöpfer hin. Das bedeutet, die Schöpfung hat einen eigenen Wert. Sie muss nichts leisten, um wertvoll zu sein. Der Lobpreis der Schöpfung ist keine extra Handlung oder etwas Zusätzliches, sondern die Existenz an sich hat die starke Strahlkraft und weist auf den Schöpfer, auf Gott hin. Das bedeutet, die Schöpfung hat einen eigenen Wert und muss nichts leisten. Was dabei wichtig ist: die Bibel sagt nicht, dass die Natur göttlich ist. Die Natur ist nicht Gott, aber sie ist heilig. Heilig heißt Gott zugehörig, von Gott gewollt, von Gott geliebt. Auch wir Menschen sind Teil dieser Gemeinschaft. Nicht außenstehende BeobachterInnen, nicht Herrschende, sondern Mitgeschöpfe unter Mitgeschöpften. Und gleichzeitig hat der Mensch einen ganz besonderen Auftrag bekommen. Das ist der Schöpfungsauftrag oder Kulturauftrag von Gott. Zu bebauen, zu schützen und zu entwickeln. Aber bebauen heißt hier nicht ausbeuten. Es heißt kultivieren, mit der Natur zusammenarbeiten. Es geht um den verantwortungsvollen Umgang von uns Menschen mit der Natur. Ein Auftrag, den Gott den Menschen gegeben hat als Stellvertretende und als Ebenbild Gottes. Der Unterschied ist wichtig. Kultivieren bedeutet, Potenziale zu entfalten, ohne zu zerstören. Nicht verbessern im Sinne von, es war vorher schlecht, sondern entwickeln im Miteinander. Viele ökologische Krisen unserer Zeit sind aus Selbstüberschätzung entstanden, aus der Idee, wir könnten unbegrenzt eingreifen ohne Folgen. Wenn wir uns als Teil der Schöpfung verstehen, werden wir vorsichtiger, demütiger, verantwortlicher. So eine Sichtweise hilft auch dabei, den Menschen nicht im Zentrum der Schöpfung zu sehen. Wir sind nicht das Zentrum, Gott ist das Zentrum. Und alle Geschöpfe existieren zur Ehre Gottes. Wenn wir das ernst nehmen, verändert sich dann unser Blick. Die Natur ist dann nicht mehr nur Ressource, sondern Mitgeschöpf. Die Natur ist nicht nur nützlich, sondern wertvoll an sich. Es wäre ein Weg, für die Schöpfung einzutreten, zu lernen, die Schöpfung zu lieben. Dorothee Sölle beschreibt das so und ihr findet das Zitat auf Seite 2 im Programmheft, wenn ihr mitlesen möchtet. Sie schreibt, wir sind, wenn wir für die Schöpfung eintreten, im Einklang mit den ältesten Traditionen der Menschheit, die alle die Erde nicht als Gegenstand, als Objekt, als ausnutzbares Material behandeln. Die Erde gehört Gott, wie der Psalm sagt. Gott hat sich in der Schöpfung in die Erde hineingegeben, so dass wir sagen können, die Erde ist heilig. Wir besitzen sie nicht, sind nicht ihre Herren. Der Psalm zeigt auch die gesamte Schöpfung als Ort, an dem wir Gottes Schöpfung und Größe erkennen. Zweitens, Schöpfung ist ein Ort, wo wir Gott erleben. Der Soziologe Hartmut Rosa beschreibt in seinem Konzept der Resonanz Momente, in denen uns etwas innerlich berührt und zum Schwingen gebracht wird. Er sagt, in den Resonanzerfahrungen können wir Gefühl und Verstand miteinander verbinden. Die Natur wird als wichtiger Resonanzort genannt, ein Ort, wo die Natur uns als lebendiges Gegenüber begegnet und in uns etwas zum Schwingen bringt. Und ich finde, dieser Gedanke passt sehr gut zu den Psalmen. Der Psalm ist eine Einladung an uns, die Schöpfung in ihrer Gesamtheit als einen Resonanzort zu erleben. Eine Aufforderung an uns, mal raus in die Natur zu gehen und darin Gott zu erleben. Und so wie ich den Psalm hier verstehe, der Grund, warum die Schöpfung, die Natur in uns etwas zum Schwingen bringt, ist, weil wir eine Gemeinschaft mit ihr bilden. Wir sind mit ihr verbunden und abhängig von ihr und haben unseren besonderen Platz in dieser Gemeinschaft. Nach Psalm 148 ist die Schönheit der Schöpfung der Hinweis auf Gottes Größe, auf Gottes Schönheit. Das heißt, wir erleben Gott in der Schöpfung. Nach Rosas Konzept der Resonanz soll so eine Erfahrung dann auch nachhaltig unser Handeln beeinflussen, denn Gefühl und Verstand werden verbunden. Wenn ich versuche, das mal anzuwenden, heißt das, wenn wir in der Schöpfung erleben, dass Gottes Wahrheit, und da wird unser Verstand angesprochen, und unser Gefühl, wie wir die Natur erleben, zusammenpassen, also verbunden werden, dann kann das unser Handeln beeinflussen. Die Künstlerin Jenny Odell beschreibt Natur als Ort der Gnade. Sie beschreibt Natur als Möglichkeit für uns, sich dem kapitalistischen Verwertungsdruck zu entziehen. Natur ist für sie eine Möglichkeit, sich als Teil eines ökologischen Netzwerks zu begreifen. Und wir nennen das Schöpfungsgemeinschaft. Und die Natur ist für sie eine konkrete, lokale Alternative zur abstrakten Online-Welt. Ich finde das sehr interessant. Ihr findet bei den Texten zum Abendmahl im Programmheft ein Interview, wo der Wald als Ort der Gnade genannt wird. Wir dürfen sein, ohne etwas zu leisten. Ich lese einen kurzen Ausschnitt daraus. In der Schöpfung finde ich Spuren des Schöpfers. Ich kann mich als Geschöpf unter anderen Geschöpfen begreifen. Oft scheinen wir ja von der Schöpfung getrennt. Wir kultivieren die Natur und verzwecken sie damit. Im Wald kann ich diese Grenze überwinden. In der Natur muss ich nichts tun. Ich darf einfach sein, kann beobachten und die Augen und Sinne für die Wunder der Natur öffnen, hinter der ich Gott spüre. Ich möchte euch von einem Erlebnis erzählen, was mir mein Mann Uwe erzählt hat. Und dieses Erlebnis hat das für mich ganz konkret gemacht, was ich da gerade vorgelesen habe. Es ist ein Gewittererlebnis von Uwe. Uwe ist zwar Ökologe und ich habe ihn mal gefragt, ob er auch mal Bäume im Wald umarmt hat. Und er hat gelacht und gesagt, ja, zum Spaß vielleicht. Ja, aber jedenfalls hat er mir dieses Erlebnis erzählt und ich lese euch das einfach vor, wie er es erzählt hat. Als Anton gerade geboren war, er war etwa 4 Monate alt, da habe ich eine Radtour gemacht, irgendwo im Havelland und es kam so ein Gewitterregen und da dachte ich, ich muss mich schnell irgendwo unterstellen. Und da war so ein Fichten-Kiefernhain. Ich habe mich unter die Fichten gelegt, weil die relativ dicht halten. einfach so auf den nackten Waldboden, der so moosig, modderig war mit Fichtennadeln. Und es war ein warmer Tag. Und die Fichten hielten so ziemlich dicht und es hörte aber gar nicht auf zu regnen. Es war ein ziemlich heftiges Gewitter. Und da wurde ich so plötzlich so eins mit dem Regen. Der Sommerwärme, die Bäume, die Erde. Und ich sah irgendwann aus wie so ein Maulwurf, aber ich war total glücklich damit, so wie es war. Irgendwie einfach total schön, so eins zu sein mit dem Waldboden und den Bäumen. Ich war einfach total glücklich. Eben gerade Kind geboren und so alles. Alles war wunderbar. Dieses Gefühl, genau da zu sein, wo man sein will. Naja, und dann bin ich irgendwann so wie ein Erdmännchen aussehend wieder nach Hause gefahren. Ja, was ich an diesem Erlebnis so toll finde, ich finde, man spürt richtig, er war nicht nur Beobachter in der Natur, er war Teil davon. Und ich glaube, genau das meint Psalm 148. Wir haben verlernt, uns als Teil der Schöpfung zu sehen. Dabei ist die Natur, die Schöpfung, ein Ort der Gnade für uns. Wie wäre es, rauszugehen? In dieser Fastenzeit ist bewusst als eine geistliche Übung zu sehen, in die Natur zu gehen. Das Handy mal auszuschalten und wahrzunehmen. Welche Geräusche höre ich? Welche Farben sehe ich? Wie fühlt sich der Wind an? Welche Tiere entdecke ich? Und das zu tun, nicht um etwas zu erreichen, sondern um zu hören und zu staunen. Und vielleicht macht ihr das auch schon. Ich weiß, dass es unter uns auch einige Hobby-Ornithologen gibt. Es ist nicht selbstverständlich für uns alle. Für mich ist das ungewohnt. Ich selbst bin in Berlin aufgewachsen. Ich hatte keine Natur direkt vor der Haustür. Und für mich sind 5 Bäume schon fast schon Wildnis. Und der Tiergarten fühlt sich wie ein Naturerlebnis für mich an. Ich merke, wenn ich mir Zeit nehme für einen Spaziergang in der Natur, wenn ich langsamer werde, bewusst wahrnehme, dann verändert sich etwas. Dann bekomme ich eine Ahnung davon. Und manchmal begreife ich auch neu, ich bin Teil dieser Schöpfungsgemeinschaft. Der Psalm 148 lädt uns ein, diese Perspektive wieder zu entdecken. Wir sind Teil einer großen, lebendigen Gemeinschaft und gemeinsam weisen wir auf Gott hin, der uns geschaffen hat. Vielleicht hilft uns diese Sicht, dankbarer und verantwortlicher zu werden. Und vielleicht entdecken wir in der Stille der Natur neu die Gegenwart Gottes, eine Stille, die bewegt. Amen.